Ja, ich freue mich schon seit einigen Wochen auf den Sonntag heute, weil heute bin ich dran, zum ersten Mal eine etwas längere Predigt über Jona zu halten. Und wenn man, ich sage jetzt mal grob 2 Monate, sich intensiv mit einem Bibelbuch auseinandersetzt, dann entdeckt man doch sehr viele Perlen darinnen, Dinge, die einen ansprechen und auch Dinge, die, denke ich, euch heute Morgen ansprechen und ist begeistert, dass man das dann irgendwann abliefern darf. Und so war ich ganz zuversichtlich am Mittwoch, als ich dann mein Manuskript fertig hatte, und auf der gleichen Seite hat sich auch eine große Ernüchterung eingestellt. Weil ich habe festgestellt, dass mein Manuskript 3.500 Worte hatte. Jetzt sagt es euch vielleicht nicht so viel, aber es ist so, mein Erfahrungswert ist, dass ich für eine 30-minütige Predigt 1.800 Worte nicht überschreiten sollte. Und ich hatte 3.500. Also was ich sagen will, ist, ich musste leider einige von den Perlen, die ich entdeckt hatte und Erkenntnisse, dann am Donnerstag kürzen, rausstreichen. Aber ich glaube, es ist immer noch genug dabei von dem, was Gott uns heute Morgen sagen und mitteilen möchte. Und so steigen wir heute ein in Kapitel 2, dort, wo wir lesen, dass ein Wal kommt und den Jona dort mitten im Meer verschluckt. Und Jona findet sich im Walfisch wieder. Jona war auf diesem Boot in Kapitel 1, ein Sturm kam und man hat rausfinden wollen, warum dieser Sturm ist. Es kam raus, Jona hatte irgendwas ausgefressen, die Seeleute haben ihn über Bord geworfen. Und Gott lässt Jona dort nicht alleine, sondern er schickt einen Wal, der ihn verschluckt und ihn rettet. Und wir werden heute die Geschichte ziemlich wörtlich nehmen, und diejenigen, die vor 2 Wochen nicht im Gottesdienst waren, die werden sich vielleicht wundern, wieso nehmen die so eine komische Geschichte mit dem Wal wörtlich? Wie soll das gehen? 3 Tage, 3 Nächte im Bauch eines Wals überlegen. Und ich möchte nicht mehr lange eingehen, sondern nur einen kurzen Satz dazu sagen. Wenn du an die Existenz Gottes glaubst, wenn du an die Jungfrauengeburt glaubst, wenn du an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und die Auffahrt in den Himmel glaubst, dann ist das mit dem Wal so eine kleine Geschichte. Lasst uns nicht uns durch den Wal ablenken lassen. Es gibt Wichtigeres als das. Wenn wir die Geschichte von Jona anschauen, dann stellen wir fest, dass er dort in Kapitel 2 sowohl symbolisch als auch wortwörtlich den tiefsten Punkt in seinem Leben erreicht. Es geht nicht mehr weiter runter. Und dieser Punkt, der hat sich schon im vorherigen Kapitel abgezeichnet, denn der Weg, den Jona dort beschreitet, ist ein Weg des Abstiegs. Er macht sich hinab zum Hafen Joppa, hinab auf das Schiff, hinab in die tiefste, hinterste Ecke in diesem Schiffsrumpf, und das zieht sich fort, als er dann hinabgeworfen wird ins Meer und verschluckt wird von diesem Walfisch, und er ist ganz unten angekommen. Und erst ganz unten ist Jona bereit, sich Gott zu ergeben. Erst ganz unten. Und wenn wir in die Bibel schauen und dort diese ganzen Glaubenshelden, deren Geschichte, deren Leben lesen, ich sag mal Abraham, Josef, Ruth, Petrus, Paulus, diese Frauen und Männer Gottes, dann sollte uns etwas auffallen, und zwar, dass viele die Talsohle ihres Lebens an irgendeinem Punkt erreichen, zerbrochen werden, und Gott sie aufrichtet und sie erst danach zu diesen Glaubenshelden werden, von denen wir in der Bibel lesen. Ein kurzes Beispiel: Petrus, der so ein feuriger Jünger Jesu ist, ein Nachfolger mit Haut und Haaren, ganzem Herzen. Nein, ich werde dich nie verlassen, Jesus. Und der ihn verleugnet, der weggeht nach der Kreuzigung, zurück zu seinem alten Job als Fischer. Wie zerbrochen und desillusioniert muss Petrus dort gewesen sein. Und dann begegnet ihm Jesus, richtet ihn auf und erst danach wird Petrus zu diesem Glaubenshelden, von dem wir dann die Briefe überliefert haben und die ganzen Erlebnisse in der Apostelgeschichte lesen können. Und ich glaube, wenn man eine Umfrage macht unter Christen, dann werden sie das ähnlich erleben. Viele Christen haben Zerbruch erlebt, haben erlebt, wie ihnen gefühlt alles genommen wurde, Beziehungen, Gesundheit, Materielles. Und wie sie in dieser Zeit, wo sie alle Ressourcen eingesetzt hatten, alles gegeben haben, um aus eigenen Kräften irgendwie weiterkommen zu kommen, als sie alles investiert haben und sie nicht weitergekommen sind, dass sie dort an diesem tiefsten Punkt Gott begegnet sind. Und es gibt ein schönes Sprichwort und vielleicht kannst du das einmal einblenden. Wir verstehen erst, dass Jesus alles ist, was wir brauchen, wenn Jesus alles ist, was wir haben. Wir sagen immer, Jesus ist alles, was ich brauche. Aber es ist doch noch gut, wenn man noch andere Sachen hat. Aber die Tiefe dieses Spruches, den verstehen wir erst, wenn wir wirklich rock bottom an der Talsohle uns wiederfinden. Jesus sagt es ein bisschen anders in Matthäus 12, Vers 40. Er sagt, nur wer das Leben verliert, wird das Leben tatsächlich gewinnen. Darum geht es in der Geschichte von Jona. Und ich habe selber so eine Geschichte, die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Am 31. August 1991 habe ich mit meinem Pastor Michael Winkler dieses Gebet gesprochen, dass ich ab jetzt mit Jesus und nur mit Jesus in meinem Leben leben möchte, dass er alles sein soll, was ich in meinem Leben habe. Und davor waren so 2 Monate, in denen ich ebenfalls einen Weg des Abstiegs gegangen bin, wo ich gespürt habe, mein Leben, das gerät aus den Fugen. Und zwar hatte ich mein Leben auf zwei Säulen gebaut. Kommt gleich dazu, welche das sind. Erstmal mich noch malen, damit ihr wisst, ich bin's. Und 2 Dinge waren in meinem Leben absolut wichtig. Alles andere war völlig egal. Das eine war die Musik. Ich wollte Orchestermusiker werden, mit der Trompete ins Sinfonieorchester gehen. Und das andere, das war meine Freundin damals, Gesang studiert, die Freundin und auch meine Abhängigkeit im Sex ihr gegenüber. Das waren so meine 2 Lebenssäulen, auf denen mein Leben stand. Und im Sommer 91 habe ich gemerkt, Gernot, du bist nicht gut genug, um Orchestermusiker zu werden. Und es war, als ob mir diese eine Säule, als ob mir die zerbricht. Und im gleichen Sommer mal kam meine Freundin auf mich zu und hat gesagt, Gernot, ich mache Schluss mit dir, ich brauche Abstand. Du engst mich zu sehr ein. Und da ist die 2. Säule in meinem Leben zerbrochen, auf der ich stand. Und es kam eine Spirale nach unten, wo ich nicht mehr wusste, wo das aufhört. Ich habe in wenigen Wochen 10 Kilo verloren, konnte kaum noch schlafen, nicht mehr essen. Und ich kam an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich setze meinem Leben ein Ende. Ich habe keine Perspektive mehr. Und dann kam dieser 31. August. War dann nicht mehr so lustig. Dann kam dieser 31. August, ein Samstag. Und morgens um 7 klingelt das Telefon. Meine Mutter war dran, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und sie sagte, Gernot, ich liege seit 2 Uhr morgens wach. Der Heilige Geist hat mich aufgeweckt. Wie geht es dir? Irgendwas stimmt nicht. Und da brach es aus mir heraus. Die ganze Enttäuschung, die Angst vor der Zukunft, die Angst, nicht weiterzukommen. Meine Mutter sagte, komm, setz dich in Zug, komm nach Hause. Und ich bin dann gefahren von Mainz nach Stuttgart, das sind ungefähr 2 Stunden. Und dort hat der Michael schon auf mich gewartet. Ich kannte ihn, weil meine Mutter dort in der Gemeinde war. Und er hat mich gesagt, Gernot, möchtest du Jesus annehmen? Und es war für mich so, dass ich in dem Augenblick, es war schon ein paar Monate vorher, war ich auf so einer geistlichen Reise, aber es war an dem Punkt dann wirklich dran, wo ich gesagt habe, erst als ich verstanden habe, dass es nichts mehr anderes gibt, habe ich wirklich zugegriffen und gesagt, Jesus, ich brauche dich. Da muss ich noch dazu sagen, dass nicht allein die Talsohle zu treffen das Entscheidende war, sondern anzufangen zu beten, anzufangen, Jesus in mein Leben einzuladen. Und das ist auch das, was wir bei Jonas sehen. Er ist ja dort nicht nur allein in diesem Walfisch und ist jetzt so in Selbstmitleid gebadet und weiß nicht, wie es weitergeht, sondern er fängt an, zu Gott zu kommen und ihn zu preisen. Und er fängt dort an zu beten. Und wisst ihr, wenn wir wirklich den Boden unter den Füßen verlieren und dann das, was da drunter ist, das Dunkle, das Schwarze, treffen, dann ist Gott immer noch dort. Dann ist er immer noch mit seiner Hand über dir und deinem Leben und kann und will dich halten. Wie oft versuchen wir selbst auf unserem Weg nach unten, und ich denke, wir alle kennen solche Zeiten, versuchen wir auf unserem Weg nach unten uns selbst zu erlösen. Durch gute Taten, indem wir die Situation ignorieren, indem wir vom Leben nicht viel erwarten, indem wir uns irgendwie anstrengen, um doch irgendwie etwas hinzubekommen. Aber am Schluss müssen wir feststellen, dass die Versuche, uns selbst zu erlösen, nur in Verbitterung und Frust enden, weil Selbsterlösung ist in dem Sinne nicht möglich. Und viele von uns, die gestalten ihr Leben ähnlich, so wie ich meins. Sie haben hier, jetzt geht meine Schwarz aus. Sie haben hier verschiedene Säulen, auf die sie ihr Leben bauen. Sie sagen, mein Leben, das ist, ich will genug Geld verdienen, ich will Karriere machen, meine Familie ist mir wahnsinnig wichtig, ich will gesund bleiben. Und viele unter uns sagen dann noch, ja, und Gott spielt doch auch irgendwo eine Rolle in meinem Leben. Und wir bauen ähnlich wie die Menschen in der Welt unser Leben auf Säulen, die im Ende nicht wirklich tragen können. Und versteht mich nicht falsch, nichts gegen diese Säulen. Wir alle leben in einer Gesellschaft, in der man Geld braucht, um zu leben, in der man einen Beruf hat, um an Geld zu kommen, in der Familie wichtig ist, wo auch Gesundheit ein Gut ist, das wir durch unsere medizinische Versorgung auch bewahren können. All das sind gute Säulen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn diese Säulen so wichtig werden, dass eine oder mehrere Säulen letztendlich unseren Lebensmittelpunkt bilden, wenn diese Säulen zum Gottersatz oder zum Gott selbst werden, dann werden sie dein Leben nicht tragen. Welche Säule hatte Jona? Jona hatte die Säule des Patriotismus. Ihm ging Israel und seine Identität als Hebräer über alles. Das sehen wir in dem Dialog mit den Seeleuten, aber wir sehen es natürlich auch an seiner Reaktion auf den Ruf Gottes. Wie ich soll als Israelit die Feinde von Israel warnen vor dem Zorn Gottes, die Assyrer? Nein, das mache ich nicht, Israel. Wir sind der, dem der lebendige Gott dient und wir sagen, wer Gnade bekommt und wer nicht. Also wir sehen da immer wieder eine Regung in Jona, wo seine Identität als Hebräer zu einem Gott wird, dass er deshalb Gott ungehorsam wird. Also es heißt, wenn uns diese Dinge zum Gott werden, dann werden sie nicht tragen und sie werden uns genauso ins Verderben reißen wie Jona und sie werden uns die Talsohle des Lebens treffen lassen. Und ich vermute mal, dass einige von uns gerade irgendwo auf dem Weg dieser Spirale sind, vielleicht noch nicht die Talsohle durchschritten, aber doch auf dem Weg nach unten und sie merken, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Und ich frage dich, was hat Gott dir zu deiner Situation gesagt? Und inwieweit warst du gehorsam gegenüber dem, was Gott gesagt hat? Wie lebst du dein Leben, dass du dich vermutlich im Moment in diesem Strudel befindest? Manche von uns leben die Situation in dieser, hier, wenn sie in diesem Strudel sind, folgendermaßen. Sie leben einen Glauben der offenen Tür. So hat auch Jona das gemacht. Glauben der offenen Tür, was ist das? Vielleicht hat Jona gesagt, jetzt gehe ich mal nach Joppa und gucke, ob da nicht irgendwie eine Lösung für mich ist. Oh, da ist ja ein Schiff. Oh, die nehmen mich mit nach Tarsis. Oh, super, da gehe ich mit. Danke Gott, dass du mir das Schiff hingestellt hast. Und manche von uns suchen nach Gelegenheiten und offenen Türen und sagen, ja, ich weiß nicht, also mich jetzt charakterlich zu verändern oder Gott gehorsam zu sein oder mit Sünde aufzuhören, also ich weiß nicht. Also da hat mir Gott doch eine Lösung gegeben. Jetzt nehme ich einfach mal die offene Tür, die da ist. Und ihr Lieben, bitte, das Schiff, das dort liegt, das ist doch nicht die Lösung Gottes. Glaubt doch nicht, dass der Feind locker wartet, wie ihr euer Leben lebt und denkt, naja, jetzt gucke ich mal, die werden schon gehorsam sein. Der Feind versucht euch wegzuziehen von Gott. Er versucht euch ungehorsam leicht zu machen. Er versucht euch, dass ihr nicht die Dinge lebt, die Gott zu euch gesagt hat. Und natürlich wartet da ein Schiff als offene Tür, aber die ist doch nicht von Gott. Manche leben im Glauben als Glauben der offenen Tür. Das muss von Gott sein. Nein, es muss nicht von Gott sein, ihr Lieben. Gott erwartet, Gott wünscht sich, dass wir gehorsam sind und das tun, was er uns aufgetragen hat. So wie Jona dann am Schluss hier sich im Walfisch wiederfindet, so geht es ja dann Gott sei Dank auch ganz oft uns. Dass wenn wir tatsächlich mal durch so eine Phase gehen, den Abstieg durchleben, die Talsohle treffen, dass wir dort unten tatsächlich Gott erleben und merken, nein, Gott hat mich nicht verlassen, er hält mich, er ist bei mir, er trägt mich. Und dass dann doch diese ganze Phase des Zerbruchs auch etwas Gutes hat, nämlich, dass wir uns stärker an Gott hängen. Aber jetzt gehen wir noch mal ganz konkret in den Text, das brauchen wir nachher noch mal, in den Text aus Kapitel Jona Kapitel 2 rein und schauen uns noch mal an, wie ist eigentlich Jona mit dieser Situation umgegangen. Und ich muss jetzt ein bisschen Zeit sparen, ihr könnt immer den Text hier lesen oder in eurem Flyer und ich beschreibe mal kurz, was hier steht. Also in Vers 3 lesen wir, dass Jona sagt, ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. Das, was hier steht, ist, dass Jona sagt, ich bin im Schoß oder im Bauch des Scheols. Und der Scheol, das ist der Ort im hebräischen Verständnis, an dem die Toten sind. Also quasi sagt Jona, ich bin eigentlich schon tot. Ich kann aufgeben. Ich bin an einem Ort, wo ich nicht mehr rauskomme. Und dann hört Gott dort seinen Hilferuf. So macht das auch Sinn, wenn wir daran denken, dass Jesus in seiner Rede, als er über das Zeichen Jona spricht, eben auch sagt, ihr werdet kein anderes Zeichen bekommen als diese 3 Tage und die 3 Nächte von Jona. Und Jesus sagt, dort werde ich diese Zeit im Herzen der Erde verbringen. Wahrscheinlich ein Bild für das Reich der Toten, um dann von dort wiederzukommen. Und interessant ist, dass Jona jetzt, wenn wir mal den Vers 4 anschauen, Gott etwas vorwirft, dass das so gar nicht stimmt. Da sagt er, du hast mich ins Meer geworfen. Ja, hallo, wer hat Jona ins Meer geworfen? Die Seeleute haben ihn ins Meer geworfen, doch nicht Gott. Das heißt, auf seinem Weg nach unten ist Jona immer noch in der Situation, dass er hadert, dass er Gott anklagt. Und wisst ihr, wir sind oftmals nicht viel besser. Wir treffen Entscheidungen, du triffst eine Entscheidung, nein, das will ich jetzt nicht tun. Und du triffst eine Entscheidung und sagst, und das will ich jetzt tun. Und deine Entscheidungen haben Konsequenzen im Leben und dann mach bitte nicht Gott dafür verantwortlich, wenn er dir etwas anderes gesagt hat. Vers 7, nächste Folie. Vers 7. Jona geht in seiner Beschreibung der Situation weiter und er sagt nicht nur, dass Gott seinen Hilferuf erhört hat, sondern dass er ihn auch rauszieht. Also wenn du unten bist oder auf dem Weg nach unten, dann rufe zu Gott und glaube, dass er kommt, um dich dort rauszuziehen. Er hört auf dich und er will dir neues Leben schenken. Vers 8. Als ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, da dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir. Und Jona spricht hier, drang zu dir in deinem heiligen Tempel. Was war der Tempel damals? Der Tempel war der Ort der Erlösung im Alten Testament. Es wurden dort Tiere geopfert für die Sünden. Und Jona erinnert sich daran, dass er jetzt die Erlösung, die Errettung von Gott braucht. Wir verstehen das natürlich als Neutestamentler nochmal ganz anders. Wir lesen im Hebräer 10, 4 bis 10, lesen wir, dass Jesus das letztendliche, das finale Opfer ist, um ein für alle Mal Erlösung zu bezeugen, Erlösung zu schenken, Erlösung zu geben. Also wir sind nicht mehr vom Tempel abhängig, aber auch von dem Opfer. Und das sollte uns auch, wenn wir das Buch Jona durchgehen, auch wieder mal bewusst werden. Gnade kostet etwas. Gnade kostet etwas. Gnade hat im Alten Testament, oder Erlösung hat im Alten Testament das Leben eines Tieres gekostet und im Neuen Testament den Tod Jesu. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass Erlösung etwas Kostbares ist. Gnade ist uns geschenkt, aber jemand musste dafür bezahlen. Und jetzt lesen wir in Vers 9 und 10, wie Jona sein Leben neu Gott hingibt. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, in diesem ganzen Abschnitt kein Schuldeinbekenntnis, kein Ausspruch der Buße, kein ich kehre jetzt um und es tut mir leid, nichts. Und wenn wir die nächsten Kapitel anschauen, dann stellen wir fest, dass Jona in vielen seinen Reaktionen oder wie er die Situation dort in Ninive und die Gnade Gottes bewertet, noch immer einen gewissen Groll und eine gewisse Verärgerung gegenüber die Gnade Gottes hat, dass Gott gegenüber den Assyrern Gnade vor Recht gehen lässt. Keine Schuldeinsicht. Und gleichzeitig spricht Jona in Vers 9 über die Gnade Gottes. Wer irgendwo anders sucht Gott, der hat keinen Anteil an deiner Gnade. Ja, das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen. Gnade ist da für uns. Freizügig, freigebig. Warum sollten wir woanders danach suchen? Auch wenn wir in den folgenden Kapiteln sehen, dass die Umkehr von Jona doch zum Teil auch nur oberflächlich war, dann stellen wir hier an dieser Bibelstelle fest, erst wenn eine Person, wenn ein Mensch seine Sünden erkennt, diese Sünden vor Gott bekennt und Gott um Vergebung bittet, erst dann ist Versöhnung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf möglich. Es braucht die Erkenntnis, ich lege hier falsch, und die Bereitschaft, umzukehren. Und ihr Lieben, das ist eigentlich das Wunderbare hier an Kapitel 2. Nicht, dass Jona ausgespuckt wird und am Schluss seinen Auftrag ausführt. Das wirkliche Wunder ist die Versöhnung zwischen einem Sünder und Gott. Das ist das Größte, was passieren kann. Dass ein Mensch umkehrt, sich wieder ganz Gott zuwendet und versöhnt wird in seiner Beziehung mit Gott. In Vers 10 lesen wir dann noch ganz unten, ja, der Herr allein kann retten. Ja, der Herr allein kann retten. Was für ein wunderbarer Ausspruch, prophetisch, dass alle Rettung von Gott kommt. Er stellt sie bereit, du kannst nichts dazu tun. Das ist das Buch Jona, du kannst nichts dazu kommen. Es ist alles unverdiente Gnade. Ja, der Herr allein kann retten. Du selbst kannst dich nicht retten. Und deshalb ist es gut, wenn wir unser Leben auf das Fundament Jesu bauen. Weil wisst ihr, ihr Lieben, da kann immer noch was passieren hier. Da können die Säulen, wie heißt es im Schweizerdeutsch, umkeien. Können immer noch umkeien. Aber das Schöne ist, wisst ihr, dann fallen wir auf das Fundament Jesus. Jona hat erkannt, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Und Jona hat auch erkannt, dass er vor seinem eigenen Leben nicht fliehen kann. Wir wollen manchmal gerne von unserem eigenen Leben fliehen. Auch deshalb machen wir dumme Entscheidungen, wo wir denken, die würden uns gut tun. Am Schluss stellen sich heraus, dass sie falsch waren. Aber dort in der Begegnung mit Gott kommt Versöhnung mit Gott und auch Versöhnung mit dem eigenen Leben. Wir bekommen eine neue Perspektive, wie wir mit Gott unser Leben betrachten und gestalten können. Und vielleicht wird uns in der Bibel nirgendwo eindrücklicher gezeigt, dass wir nie, nie tiefer als in die Hand Gottes fallen können. Wenn du in deinem Leben gerade Richtung Talsohle unterwegs bist, so in einem Strudel, in einer Spirale nach unten, dann lade ich dich ein, kehr um. Komm zurück zu Gott. Er wartet auf dich. Komm zurück, kehr um. Mach nicht weiter, wie du bisher unterwegs bist. Hör auf, Gott Vorwürfe zu machen oder mit ihm zu hadern oder zu sagen, Mensch, mein Leben sollte ganz anders sein. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es das beste Leben, das es für dich gibt. Wenn du anfängst, ihm gehorsam zu sein, auf ihn zu hören. Nochmal, dieser Sprichwort vom Anfang. Wir verstehen erst, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Wenn Jesus alles ist, was wir haben. Wow, was für ein Spruch. Seid gesegnet, ihr Lieben. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen oder vielleicht auch nur hören. Und ich lade euch ein, einfach das, was ihr gerade gehört habt, nochmal nachwirken zu lassen. Und ich habe mal drei Fragen formuliert. Die erste ist, wie ist denn im Moment deine aktuelle Situation in deinem Glauben mit Gott? Wie geht es dir aktuell darin? Die zweite ist, bist du unterwegs zur Talsohle oder findest du dich in der Hand Gottes? Und die dritte lautet, was braucht es, dass du umkehren kannst? Was braucht es? Und lasst uns vielleicht das Lied auch als symbolische Handlung nehmen. Und wenn ihr sagt, Herr, ich komme heute zu dir, ich brauche dich und ich will dich wieder mehr in den Lebensmittelpunkt stellen, dann steht einfach auf an der Stelle. Wenn ihr sagt, da, ich brauche noch Zeit, bleibt sitzen, macht euch nochmal Gedanken. Und ich möchte auch noch auf unser Angebot hinweisen. Nach dem Gottesdienst gibt es hier Beter, die für euch beten, die einstehen. Manchmal ist es gut, wenn man auch dann so eine Entscheidung mit jemand anderem treffen kann. Dann sind wir gerne hier für euch, um zu beten. Also steht nicht gleich alle auf, sondern nehmt euch wirklich Zeit und macht das ernstlich vor Gott fest. Herr, hier bin ich, nimm mich, ich gehöre zu dir. Amen.